Luca Morell durchstieß lautlos die Wasseroberfläche, nahm seine Tauchmaske ab und blickte sich in der Dunkelheit um. Das Firmament über ihm war klar und mondlos. Allein das Licht der Sterne sorgte dafür, dass er den Küstenstreifen in 20 Metern Entfernung als graue Linie wahrnahm. Dahinter stieg ein Hügel an, der in der Finsternis wie eine langgezogene Wand aus Obsidian auf ihn wirkte. Kaltes Wasser drang an seinem Hals vorbei in den Taucheranzug und verdrängte etwas von der angewärmten Flüssigkeit, die ihn umspülte. So früh im März war die Meerestemperatur niedrig, aber Lucas hielt es stoisch aus. Luftbläschen gluckerten empor, als er das Mundstück ins Wasser spuckte. Vorsichtig klappte er sein Nachtsichtgerät herunter. Die Umgebung erstrahlte grün, sobald er den Lichtverstärker einschaltete. In kurzen Abständen zueinander erschienen links und rechts weitere Silhouetten. Ramona erkannte er sofort. Bei ihrer Körpergröße ragte sie deutlich über die anderen hinaus. Matteo wischte sich das Salzwasser aus dem Vollbart und nickte ihm zu. Seine Augen glühten im lichtverstärkten Display. Angela und Achiris schwammen voran. Luca sah auf seine Armbanduhr. Er wartete, mal nach links, mal nach rechts blickend. 14 Sekunden später vernahm er die 2 Kilometer entfernten Staccati der Gewehrsalven. Verärgertes Geschrei einer nicht sichtbaren Küstenpatrouille erscholl, das rasch in Richtung des Kampfgeschehens entschwand. Im Angesicht der Aufgabe, die ihm bevorstand, fühlte Luca den Puls höher schlagen. Er packte seine in Folie verschweißte Schnellfeuerwaffe fester. Einem Automatismus folgend wanderte sein Zeigefinger zum Abzug, den er durch das dünne Material ertastete. Er unterdrückte den Impuls, die Hülle zu entfernen. Für den Fall, dass sie entdeckt und zurück ins Wasser gedrängt wurden, sollten die Gewehre vorerst trocken bleiben. Es gelang ihm, sich mit 3 tiefen und gleichmäßigen Atemzügen einigermaßen zu beruhigen. Mündungsfeuer wirkten auf diese Distanz wie schemenhaftes Wetterleuchten im Nordwesten und Südosten der Küste. Nun war er wieder voll auf das Geschehen am Strand von Rioli konzentriert. Luca schälte sich aus dem Geschirr, das mit Überdruckflaschen voll Sauerstoff direkt auf den Grund der Adria sank. Zuletzt streifte er die Flossen ab und schwamm auf die Küste zu. Mit der Kompanie im Rücken trat er auf den feinen Sand, rückte seine wasserdichte Umhängetasche zurecht und rannte los. Er achtete darauf, die niedrigen Büsche zu umgehen und hoffte nicht, in einem der Sumpflöcher stecken zu bleiben, was trotz Nachtsichtgerät kein leichtes Unterfangen war. Um ihre Truppenstärke nicht preiszugeben, würden ihm seine Leute in einer Linie folgen. Nach 500 Metern ließ er sie anhalten und sich ringsherum gefechtsbereit formieren. Kniend horchte er. Neben ihm starrte Achiris in die Dunkelheit. Angela verrenkte den muskulösen Hals, bis ihre Nackenwirbel knackten. Die Kampfgeräusche der Scheingefechte hatten nicht abgenommen. Es wurde kein Alarm geschlagen. Alles verlief nach Plan. Sobald sich sein Atem beruhigt hatte, ließ er das Team die zweite Hälfte des Weges zum Hügel sprinten. Im Schutz eines kläglichen Pinienhains packten sie die Waffen aus und setzten ihnen Schalldämpfer auf. Die Tauchanzüge tauschten sie gegen nach Verwesung stinkende Kleidungsstücke ein, die sie in den Umhängetaschen mitgebracht hatten. Dort, wohin sie unterwegs waren, würde das die einzige Tarnung sein, die ihnen zur Verfügung stand. Darunter trugen sie Westen mit Ersatzmunition, Verbandsmaterial und jeweils 3 Tagesrationen. Länger würde ihre Mission ohnehin nicht dauern dürfen. Die vertrauten Zweifel nagten an ihm, doch er vertrieb sie mit einem Kopfschütteln. Die Schnellfeuerwaffe in seiner Hand erfüllte ihn mit Zuversicht. Luca war wieder einmal froh, dass sie von dem präpandemischen Überproduktions- und Konsumverhalten profitieren konnten. Damals war er zu jung gewesen, um die negativen Folgen für die Umwelt und für die Teile der Gesellschaft, die unter prekären Bedingungen mit der Herstellung dieser betraut waren, nachzuvollziehen. Doch seit die menschliche Population auf weniger als 4% ihrer einstigen Größenordnung geschrumpft war und der gigantischen Industrien nicht mehr bedurfte, konnte sich die Natur erholen, falls es sich nicht um radioaktiv oder durch Chemikalien verseuchte Landstriche handelte. Ein Großteil der damals hergestellten Güter befand sich also immer noch in Lagerhäusern, Geschäften oder in den Containern zurückgelassener Güterzüge und Schiffe. Sofern diese nicht abgebrannt oder versunken waren, bescherte dies den Überlebenden eine beträchtliche Auswahl an brauchbaren Dingen. Lucas Tauchausrüstung und die seiner Truppe gehörten dazu, die sie mit etlichen anderen Utensilien in Sportgeschäften gefunden hatten. Auf diese Weise hatten sie sich auch Bekleidung, Schuhe und Medikamente besorgt, letztere jedoch größtenteils mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum. Ein ernsthafteres Problem stellte die Beschaffung von Kriegswerkzeug dar. Feuerwaffen und die dazugehörige Munition fand man, wenn überhaupt, nur in Militärbasen vor, wo sie meist hinter unüberwindbaren Sicherheitsvorrichtungen gelagert waren. Daraufhin war eine neue Ära der Kaltwaffen angebrochen, die allerdings denkbar ineffizient gegen die Horden Untoter war. Doch es war Lykas eingeschworener Schar gelungen, für Aktionen wie die aktuelle einen exklusiven Vorrat an Feuerwaffen zu horten. Lyka selbst kämpfte seit 3 Jahren an vorderster Front. Die Einheit, die sich aus der Notwendigkeit heraus gebildet hatte, die letzten der Überlebenden aufzuspüren und die von Zombies Belagerten zu befreien, zählte bloß 80 Seelen, die aus allen Ecken Europas zusammengekommen waren. Gemeinsam hatten sie bereits Dutzende Gefechte geführt. Er und sein Team arbeiteten sich von Enklave zu Enklave vor, wo sie Belagerte freikämpften und Untote aus dem Weg räumten. Trotzdem stagnierte die Zahl der Personen, die in den befreiten Gebieten lebten. Seit Jahren war es klar, dass die Menschheit unter diesen Bedingungen keine Zukunft hatte. Sie benötigten mehr Menschen, die jedoch 9 Jahre nach dem Ausbruch nicht mehr aufzufinden waren. Vor einem halben Jahr vernahmen sie jedoch Gerüchte, die ihre schwindenden Hoffnungen weckten. Der junge Franzose war soeben dabei, diesen auf den Grund zu gehen. Im Schutz des Pinienhaines holte Lyka Funkgerät und Fernglas aus der Umhängetasche. Bevor er beides in der Weste verstaute, schaltete er das Gerät ein und wählte die vereinbarte Frequenz an.
»Wet Rat is dry, repeat. Wet Rat is dry, over«, sagte er leise und ließ den Sprechknopf los.
Da Englisch von den meisten in der Gruppe verstanden wurde, bediente man sich dieser Sprache. Es rauschte und knackte in der Leitung, dann hörte er Lenas Stimme.
»Roger, dry rat, over and out.«
»Over and out«,
antwortete Lyka, schaltete das Funkgerät ab und ließ es unter dem schmutzigen Hemd verschwinden. Er musterte sein Team, das die Schutzfolien und Neoprenanzüge in die wasserdichten Umhängetaschen stopfte, bevor es diese im Gebüsch verschwinden ließ. Er stellte zufrieden, aber auch angeekelt fest, dass er nach zombieartiger Verwesung roch. Zu allerletzt kniete er sich hin und band die Schnürsenkel seiner Laufschuhe fest. Wie auf Kommando verstummten die Scheingefechte.
»Seid ihr soweit?« flüsterte er in die Runde.
Niemand antwortete, was er als Zustimmung nahm.
»Also gut, mir nach«,
sagte er und führte sie die Anhöhe hinauf.